Rainer, lies mal vor.
Kapitel 45. In diesem Augenblick kam das erste Dienstauto und sie stiegen ein. Sie fuhren schon in schneller Fahrt das Themseufer entlang, bevor der zweite Wagen erschien. Ihr Weg führte sie durch die verlassene City und dann kamen sie zu den hell erleuchteten Straßen von Whitechapel. Die Theater waren eben aus und sie kamen nur langsam voran. Aber schon nach einer Viertelstunde waren sie in der Straße, in der der goldene Osten lag. Jim sprang auf die Straße, bevor der Chauffeur den Wagen zum Stehen bringen konnte. Die ganze Gegend war schon umstellt und schien mit einfachen, unauffälligen Männern angefüllt zu sein, die sich jetzt dem Gebäude näherten, als das Polizeiauto eintraf. Jim eilte an dem Portier vorbei die Treppe in die Höhe. Die Jazzkapelle spielte, ein Dutzend Paare tanzten auf dem spiegelglatten Parkett. Aber ohne sich um sie zu kümmern, eilte er an ihnen vorbei in den Raum, wo der Barmann in seiner weißen Kleidung gegen den Schanktisch lehnte und den Tänzern durch die offene Tür zuschaute.
»Wo ist Smith?«
»Er ist heute Abend nicht hier, Captain.«
Jim nickte, wandte sich zu dem Tanzsaal und gab dem Kapellmeister ein Zeichen. Sofort hörte die Musik auf.
»Alle Leute in diesem Saal sollen ihre Garderobe nehmen und einzeln an mir vorbeikommen«, befahl er.
Die Gäste gehorchten auffallend schnell, obgleich ein oder zwei düster dreinschauende, unangenehme Individuen dabei waren, die diese Störung ihres Vergnügens übel aufnahmen. In der Zwischenzeit waren die Leute vom Spezialdienst in das Lokal gekommen und zwei von ihnen folgten Jim hinter die Bar.
»Die Tür ist geschlossen. Cold Harbor hat den Schlüssel«, sagte der Barmann ärgerlich.
Jim Featherstone trat mit aller Macht mit dem Fuß gegen die Tür und die sprang krachend auf. Das elektrische Licht brannte in dem Raum. Auf dem Tisch stand eine halbleere Flasche Champagner. Nur ein Glas stand daneben.
»Durch die Türe«,
rief Jim und zeigte auf den Ausgang, der zur Straße führte. Er selbst ging in das Treppenhaus. Oben war ein schmales Podest und eine Tür zu sehen, durch die Licht schimmerte. Er klopfte. Und plötzlich wurde es drinnen dunkel. Er wartete nicht, sondern stieß die Tür auf, indem er sich mit der ganzen Wucht seines Körpers dagegen warf.
»Licht machen«,
befahl er mit scharfer Stimme. »Jeder, der mich anzugreifen versucht, wird sofort erschossen.« Einer der Detektive hinter ihm beleuchtete den Raum mit seiner Taschenlampe. Man sah bestürzte Leute um einen grünen Tisch sitzen, auf dem die Spielkarten unordentlich durcheinander lagen. Dann wurde es hell.
»Sie sind alle verhaftet«, rief Jim. »Was spielen Sie hier?«
»Wir spielen nur Bridge«, sagte jemand.
»Sagen Sie das dem Mann, der Sie morgen früh verhört.«
Eine Tür führte aus dem Raum hinaus. Er ging darauf zu und kam in die Küche. Es war aber nichts Verdächtiges zu entdecken. Von da aus kam er wieder in den Privatraum hinter der Bar, wo er den vollständig verzweifelten Barmann fand.
»Das ist ein großes Unglück für mich, Captain. Ich habe das Lokal von Cold Harbor gerade vor einer Woche gekauft. Alle meine Ersparnisse stecken in diesem Geschäft.«
»Dann haben Sie das Geld verloren«, sagte Jim böse.
Er sah, dass der Mann die Wahrheit sprach und erinnerte sich jetzt daran, dass Cold Harbor davon gesprochen hatte.
»Ich werde diesen Club schließen, sobald ich die Leute, die ich oben beim Spielen abfasste, überführt habe. Was denken Sie darüber, Barnett?«
Barnett schien nicht sehr erfreut zu sein.
»Es ist ein Trick, den man mir spielt«, sagte er.
»War Cold Harbor heute Abend hier?«
»Wer war bei ihm?«
Der Barmann antwortete nicht.
»Hören Sie, ich werde Ihnen eine Chance geben. Ich werde den Fall gegen Sie so leicht wie möglich behandeln und Sie sollen die Lizenz, den Club fortzuführen, nicht verlieren, wenn Sie mir jetzt antworten. Wann war Cold Harbor Smith hier?«
»Etwa vor einer halben Stunde.«
War jemand bei ihm?
Eine Dame.
Wer noch?
Der Mann, der sie herbrachte. Der ist aber fortgegangen.
Und wo sind sie jetzt?
Das weiß ich nicht, Captain. Ich schwöre Ihnen, dass ich es nicht weiß. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Colt Harbor alles Geld, jeden Cent, den er ausstehen hatte, einkassiert und sich davon gemacht hat. Er sagte noch, dass er nach Amerika oder sonst wohin gehen wollte.
Wie ist er denn fortgekommen? Seit Montag ist doch kein Postdampfer nach Nord- oder Südamerika in See gegangen.
Das weiß ich nicht.
Der Mann zögerte.
Aber er hat immer diese Schiffskapitäne getroffen. Die verkehren hier regelmäßig. Besonders mit dem einen hat er immer stundenlang zusammengesteckt.
Wer war das?
Er hieß Fernandez. Er ist Mitbesitzer eines kleinen Frachtdampfers Contessa, den er selbst fährt. Sie liegt unten im Pol, oder wenigstens diesen Nachmittag lag sie noch dort.
Jim ging zum Telefon und verlangte eine Nummer. Der Polizeiinspektor der Themse-Division? Captain Featherstone am Apparat. Die Contessa soll angehalten werden. Es ist ein Frachtdampfer, der im Pol liegt. Ach, Sie kennen sie. Er wartete einen Augenblick, bis der Polizeiinspektor ihm mit der Uferstation verbinden ließ.
Jawohl.
Captain Featherstone am Apparat. Halten Sie die Contessa an.
Ja, sie liegt im Pool.
Gut. Das Polizeiauto brachte ihn zu einer kleinen Station der Wasserpolizei am Themseufer. Er sprang in das kleine Motorboot, das ihn dort erwartete.
»Es sind keine Anzeichen vorhanden, dass sie abfahren will«, sagte der Inspektor, der ihn begleitete. »Sie liegt noch vor Anker.«
»Hat irgendein Schiff den Pool verlassen?«
»Ja, heute früh. Die Messina, auch ein Frachtdampfer, der nach Südamerika fuhr.«
Die Contessa lag in der Mitte des Pools, dieses breiten Armes der Themse, wo die Schiffe der ganzen Welt verkehrten. Das Motorboot legte langsam an und machte an der Leiter fest. Die Strompolizisten gingen an Bord und Jim kletterte hinter ihnen her. Offensichtlich war kein Wachposten auf dem Schiff ausgestellt, denn das ganze Deck war leer. Ohne Umschweife gingen die Leute gleich in das Innere des Schiffes. Der Kapitän der Contessa wurde aus dem Schlaf geweckt und in den Salon gebracht. Er schien ziemlich betrunken zu sein und hatte nach seinen Angaben niemanden gesehen. Das Verhör machte ihn allmählich wieder nüchtern und er sagte aus, dass seine ganze Mannschaft, bestimmt aber seine Offiziere, betrunken seien. Und damit hatte er recht.
»Das kann unmöglich das richtige Schiff sein«, sagte Jim aufgeregt, als sie wieder an Deck kamen. »Die Leute hier haben wirklich zu viel Alkohol zu sich genommen, und es ist niemand an Bord, der den Dampfer den Fluss hinuntersteuern könnte.«
Man durchsuchte den ganzen Dampfer, aber nur kurz, denn die Beamten fanden, dass das Schiff keinen Dampf aufhatte. Die Feuer waren ausgeblasen, die Kessel kalt, und es war eine physikalische Unmöglichkeit, dass es bald abfahren konnte, selbst wenn der Kapitän die Absicht haben sollte.
»Es muss das andere Schiff gewesen sein, das heute Nachmittag den Strom hinunterfuhr«, sagte Jim.
Der Inspektor der Strompolizei schüttelte den Kopf.
»Es wird jetzt schon auf See sein, wenn es nicht an der Mündung gewartet hat, um den Passagier aufzunehmen. Smith konnte sie noch sehr leicht erreichen, wenn er ein schnelles Auto benutzte und in Tilbury an Bord ging.«
Sie kletterten wieder die Strickleiter hinunter zu dem Motorboot. Valerie Howitt hörte das Geräusch des kleinen Motors, als sie zum Ufer zurückfuhren, und sie verzweifelte.